Mission Gesundheit. Am Puls des medizinischen Fortschritts mit Dr. Hadi Saleh.
Herzlich willkommen zur 32. Folge Mission Gesundheit. Ich bin Dr. Hadi Saleh. Wie oft fliegt ihr im Jahr? Ich für meinen Teil fliege beruflich relativ oft. Das Fliegen mit dem Flugzeug an sich ist eine der beeindruckendsten Errungenschaften der modernen Technik. In wenigen Stunden kann man große Distanzen zurücklegen und entfernte Orte auf der ganzen Welt erreichen. Einer meiner liebsten Städte neben New York ist Tokio. Das Problem mit Reisen in Richtung Osten, wie zum Beispiel nach Tokio, ist, dass man nach einer sehr kurzen Nacht im Flugzeug sehr früh vor Ort landet. Das letzte Mal, als ich in Tokio landete, war es 9 Uhr morgens, aber mein Körper war noch in Deutschland, wo es mitten in der Nacht war. Circa 12 Stunden Flug, meine Schläfen pochten und meine Augen brannten vor Müdigkeit, obwohl ich mich seit Jahren an häufige Reisen gewohnt habe. Im Auto auf dem Weg zum Hotel schließe ich meine Augen und versuche, etwas Ruhe zu finden, aber meine Gedanken springen hin und her. In wenigen Stunden habe ich ein wichtiges Meeting, aber konzentrieren kann ich mich kaum. Der Lärm und die Hektik der Stadt verstärkten nur mein pochendes Kopfweh. Mein Geist wollte wach sein, aber mein Körper braucht Schlaf. Ich zwinge mich, wach zu bleiben und mich fertig zu machen. Krawatte binden, Jackett straffen, Konzentration. Na, wisst ihr, wovon ich spreche? Jeder Langstreckenflug bringt ein sehr wichtiges Problem mit sich, und zwar eins für unsere Gesundheit, der Jetlag. Die kosmische Strahlung, die auf uns einwirkt, ist ein anderes Thema. Jetlag ist ein häufiges Problem für Reisende, die über mehrere Zeitzonen hinweg fliegen. Diese Störung des Schlaf-Wach-Rhythmus kann den Körper aus dem Gleichgewicht bringen und das Wohlbefinden beeinträchtigen. Was genau Jetlag ist und was wir dagegen tun können, das weiß mein Gast in dieser Woche.
Experte der Woche.
Meine Expertin in dieser Woche ist Dr. Tanja Becker. In Tanjas Brust schlagen zwei Herzen. Das eine gehört der Pilotin, die das Donnern der Triebwerke liebt, die Freiheit über den Wolken genießt und die Vielfalt fremder Kulturen entdeckt. Das andere Herz gehört der Coach, die es liebt, mit Menschen zu arbeiten, sie bei ihrer Weiterentwicklung zu begleiten und sie zu ermutigen, ihren eigenen Weg zu gehen. Als Coach zeichnet sich Tanja Becker durch ihre völlige Hingabe an ihre Kunden und deren Klienten aus. Mit Offenheit und Empathie begegnet sie ihnen, stets bereit zuzuhören und zu unterstützen. Ihre besondere Expertise liegt in der Vermittlung wertvoller Inhalte aus der Luftfahrt, insbesondere dem Crew Resource Management. Dieses Wissen nutzt sie, um in Unternehmen den Faktor Mensch zu stärken und die Weiterentwicklung der Mitarbeiter zu fördern. Tanja, schön, dass du da bist.
Ja, hallo Hadi, ich freue mich sehr.
Schön, dass wir uns wiedersehen. Das letzte Mal haben wir uns zufälligerweise im Flugzeug getroffen, über dem Atlantik, auf dem Weg nach Dallas, weil du das bist stimmt. Pilotin und Fliegen ist dein Beruf, zum Teil. Aber ich habe dennoch ein paar Fragen an dich. Und zwar, wenn wir mit dem Flugzeug starten und landen, bekommen wir Druck auf die Ohren. Und ich dachte immer, dass die Kabine unter Druck steht. Wieso tritt dieses Phänomen auf und was können wir dagegen tun?
Da können wir gleich reinstarten, Hadi. Erstmal vielen Dank, dass ich heute hier sein darf. Ich freue mich sehr, dich wiederzusehen und nächstes Mal gerne wieder auch über den Wolken. Ja, du hast genau recht. Die Kabine steht unter Druck. Aber sie steht natürlich nicht unter dem identischen Druck wie die Umluft sozusagen, die das Flugzeug umgibt. Wir fliegen ja manchmal in ungefähr 13 Kilometer Höhe und dort ist der Luftdruck nur ein Viertel von dem am Boden ungefähr. Und damit ist auch unser Sauerstoffpartialdruck natürlich sehr viel geringer. Und in dieser Umgebung könnten wir gar nicht überleben. Das bedeutet, dass wir die Kabine gar nicht in diese Höhe fahren können. Wir müssen sie in einem angemessenen Rahmen halten. Und das wird je nach Flugzeugtyp etwas unterschiedlich, ungefähr auf 6000 Fuß gefahren. Das bedeutet übersetzt so knapp 2 Kilometer. Und dadurch entsteht aber ein Differenzdruck natürlich zwischen erstmal dem Boden und dieser Kabinenhöhe und natürlich auch des Druckes außen zur Kabine innen. Das heißt, jetzt mal technisch gesprochen, die Kabine muss natürlich so einen gewissen Differenzdruck aushalten. Und hier muss einfach auf die technische Auslegung geachtet werden, wie hoch eine Kabine überhaupt fahren kann. Das hat einfach technische Hintergründe. Aber es wird ungefähr 6000 Fuß gemacht. Das heißt, es ist eigentlich so, als wenn du mit dem Auto in die Alpen fährst auf 2 Kilometer Höhe. Mhm. Und da kennen wir es alle selbst, dass wir immer so einen Druck auf den Ohren bekommen. Und das passiert auch im Flugzeug. Ganz einfach so erklärt. Und ja, was da passiert, rein physiologisch, ist, ne, das Trommelfell wölbt sich in die eine oder andere Richtung und die Verbindung zum Rachenraum und die Verbindung zur Außenwelt über das Ohr, das kann in diesem Moment nicht ausgeglichen werden. Genau. Das ist das, was passiert.
Und was mache ich dann am besten?
Na, was machen wir? Kennt ihr diese ganzen Tipps, ne? Schlucken, Kaugummi kauen, gähnen. Das sind so die Tipps, die beim Normalfall eigentlich helfen sollten. Wenn die Nase etwas zu ist durch Allergie oder durch Erkältung, und das kennt jeder, glaube ich, und das musste ich auch so ein bisschen am Anfang lernen, wie stark ich darauf reagiere und wann es nicht mehr geht, dann gibt es dieses Valsalva-Manöver, also die Nase zuhalten, bei geschlossenem Mund versuchen, Luft auszuatmen. Und dann will ich einfach diese eustachische Röhre in dem Sinne versuchen zu öffnen, dass dieser Luftausgleich gelingt. Ja, und tatsächlich auch Nasentropfen nehmen, vor allem bei Kindern. Das sehe ich leider im Flugzeug, wenn ich mal mitfliege, immer öfter. Gerade der Landeanflug ist schwierig in einem Ausgleich, dass die Kinder oft weinen. Das kann wirklich tatsächlich daran liegen, dass sie Druck auf den Ohren spüren. Das heißt, da sei.
Du hast es super erklärt. Ich hätte es nicht besser erklären können.
Da bin ich ja froh.
Also Valsalva-Manöver und Eustachische Röhre, du hast all die richtigen Worte genannt. Jetzt kann man sich schon denken, wenn wir uns über den Wolken getroffen haben, dass ich berufsbedingt viel reisen muss, auch interkontinental, und worunter ich leide und es nicht geschafft habe, in all den Jahren oder Jahrzehnten damit zurechtzukommen, ist Jetlag. Kannst du uns erklären, was Jetlag ist?
Das kann ich sehr gerne. Erstmal, du reißt dich in ungefähr 2/3 der Menschen ein. Also man sagt, so gute 2/3 aller Menschen leiden unter Jetlag, 1/3 tatsächlich nicht oder nur wirklich sehr kurz. Und Jetlag bedeutet einfach, dass deine innere Uhr, dein zirkadianer Rhythmus, den du hast, also dein Verlauf von Schlaf, von Hormonen, von Körpertemperatur etc., der verläuft nicht mehr synchron zur Umgebung. Das heißt vor allem auch der Lichtzyklus, der Helligkeit-Dunkelheit-Zyklus verläuft nicht mehr synchron zu dem, was du eigentlich gewohnt bist, wo du dich befindest. Das heißt, dein Körper läuft asynchron und das macht die Probleme. Genau.
Und neben der Unruhe, der Schlaflosigkeit, welche Symptome können dann noch auftreten? Und hast du selbst Jetlag?
Ich habe selbst Jetlag, ja. Definitiv habe ich selbst Jetlag. Also wir beide können es zusammentun sozusagen. Ich weiß nicht, ob in der gleichen Intensität, aber definitiv. Ja, und ich habe über die Jahre, also ich fliege jetzt, lass mich rechnen, 13 Jahre schon Langstrecke. Ich musste mir das selbst, meine Strategien einfach zurechtlegen. Und was ist in der, sag ich mal, eine Definition des allgemeinen medizinischen, ne, Definitionsboost, International Classification for Disorders, steht drin, verursacht Einschlaf, Durchschlafprobleme, Schlaflosigkeit und gesenkte Schlafdauer insgesamt. In meinen Studien habe ich herausgefunden, dass es vor allem auch in Richtung der Reizbarkeit gehen kann, dass das Symptome sein können, die vermehrt auftreten können. Und hier kann es daneben auch noch weitere Symptome geben, die in Richtung auch von nächtlichem Harndrang etc. gehen. Also es ist sehr weit gefasst. Das heißt, Jetlag konzentriert sich nicht nur auf ein Symptom, sondern es ist eigentlich ein Konglomerat aus verschiedenen Symptomen. Und dazu sagt man dann Jetlag. Mhm. Das macht es so ein bisschen schwer, weil ein Symptom kann auch durch ganz andere Dinge hervorgerufen werden. Es macht also erst dieses Zusammenkommen von verschiedenen Symptomen, die das hervorruft.
Genau. Für mich ist das Reisen in den Westen, also sprich Richtung USA, immer ein bisschen einfacher zu tolerieren als nach Asien. Warum ist das so?
Das ist relativ einfach erklärt. Wir denken ja immer, dass die 24 Stunden, nach denen wir leben, dass so unser Körper auch funktioniert. Das ist nicht ganz so. Also unsere verschiedene Studien haben nachgewiesen, dass der zirkadiane Rhythmus, also unser interner Rhythmus, den der Körper hat, der auch so genetisch so ein bisschen vorgegeben ist, welchen Rhythmus du hast, dass der länger ist als 24 Stunden. Also 20,2 habe ich jetzt neuestens gelesen, ältere Studien haben mal 24,5 Stunden gesagt. Das bedeutet eigentlich, dass unser Rhythmus länger. Und der wird einfach täglich synchronisiert mit dem Licht, was wir bekommen, weil Licht ist der stärkste Zeitgeber auf unseren Körper. Das bedeutet aber auch, dass unser internes System gut umgehen kann mit einer Verlängerung von einer 24-Stunden-Rhythmus. Und das genau passiert in westlicher Richtung. Du machst ein Phase Delay, also du verzögerst deine Phase und du verlängerst sozusagen deinen Tag. Und deswegen können wir damit besser umgehen. Als wenn wir in Richtung Osten gehen, und da werden wir sozusagen gezwungen, unseren Tag zu verkürzen und einen Phase Advance zu machen, die Phase nach vorne zu schieben, das fällt uns schwieriger. Trifft aber nicht auf jeden zu.
Ja. Was gibt es denn für Strategien gegen den Jetlag? Oder was machst du selbst?
Was mache ich? Ich bin oftmals relativ kurz nur vor Ort. Mhm. Also es gibt Studien, die darauf hinweisen, dass wenn man nur 48 Stunden vor Ort ist oder weniger, sollte man eigentlich in seiner Zeitzone bleiben, um den Körper nicht permanenten Jetlag auszusetzen. Das mache ich tatsächlich ungefähr. Ich bleibe ungefähr in deutscher Zeitzone. Aber das war eine Strategie, die ich für mich finden musste. Ne? Also am Anfang habe ich mich angepasst, habe auf auch Tipps von Kollegen gehört, die gut gemeint waren. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, ui, das passt nicht mehr. Ich muss mir selbst etwas zurechtlegen. Das mache ich. Und wenn ich mich umstellen möchte, bin ich ganz konsequent. Also dann passe ich mein Essen, mein Licht, meinen Schlafrhythmus, versuche ich wirklich konsequent anzupassen. Und vor allem mit dem Licht muss man ein bisschen aufpassen, wann man das bekommt. Denn eigentlich denkt man immer, wenn man wohin fliegt, sofort in das Tageslicht. Das kann aber fatal sein. Ich weiß nicht, ob dir das bekannt ist oder ob du das schon einmal gehört hast.
Ja, ist bekannt, aber erklär mal bitte.
Du kennst dich einfach gut aus, Hardy. Genau, also stell mir vor, du fliegst von Boston rüber nach Frankfurt. Du landest sehr früh, um 6 Uhr morgens. Gibt es ja manche Flieger, die so früh reinkommen. Dann würdest du eigentlich denken, ich gehe raus und suche das Tageslicht, um mich vor Ort neu anzupassen. Das ist aber ein Problem, weil der Körper nimmt es nicht als ein Face Advance, also nach vorne schieben, sondern er nimmt es so wahr, als wenn du nach Westen fliegen würdest. Das hängt mit unserer niedrigsten Kerntemperatur des Körpers zusammen. Das nennt sich Nadir und die liegt so 2-3 Stunden vorm normalen Aufwachen. Sagen wir mal, es wäre jetzt 5 Uhr morgens. Da liegt unser Nadir. Und wenn wir jetzt überlegen, dass wir um 6 Uhr morgens landen, dann ist es in Boston aber noch 12 Uhr abends. Mhm. Das heißt, wir würden uns, wenn wir jetzt rausgehen, um 12 Uhr abends einem Licht aussetzen. Und immer wenn wir Licht vor diesem Nadir bekommen, bedeutet das, der Körper denkt, ui, die Sonne, die geht aber heute echt spät unter. Also der Sunset ist spät. Das ist aber in diesem Fall nicht der Fall, sondern eigentlich ist es ja ein früher Sonnenaufgang, den wir haben. Und was passiert? Jetzt dreht der Körper andersrum. Wir drehen nicht mehr 6 Stunden, sondern wir drehen 18 Stunden. Und das ist tatsächlich das, was gerade bei 9 Stunden Zeitverschiebung, da kann man da sehr, sehr schnell reinrutschen, was vermeintlich diesen Jetlag schlimmer macht, gefühlt, als er vielleicht eigentlich sein würde, weil wir uns in dem Sinne in unserem Anpassung an das Licht nicht gut verhalten. Das ist das, was passiert.
Welche Rolle spielt das Licht im Flugzeug? Mir ist aufgefallen, dass sich das Licht im Flugzeug selbst ändert. Teilweise rot, teilweise blau. Mhm. Welchen Hintergrund hat das?
Es gibt momentan an chronobiologische Erkenntnisse angepasste Kabinenbeleuchtung. Da habe ich mich ja auch mit selbst auseinandergesetzt. Und das wird zum Teil jetzt auch schon verbaut in Flugzeuge. Das freut mich sehr. Es ist ein bisschen ein Unterschied zu diesem Mood Lighting, was sonst überall in aller Munde ist. Weil das tatsächlich hat das einen Hintergrund, der wirklich auf Forschung zurückgeht. Und da ist das identische Prinzip hinter, was in den Handys zum Teil abends gemacht wird. Also dass das Blaue, der Blaulichtanteil ab einer bestimmten Uhrzeit in der Nacht abgeschaltet wird. Weil dieser Blauanteil, der verhindert die Produktion von Melatonin, das ist das Schlafhormon. Und aus diesem Grund sollte man das, wenn man schlafen möchte, vermeiden. Aber wenn man aufwachen möchte, also wenn man wach sein möchte, dann sollte man diesen blauen Lichtanteil suchen. Und genau das passiert im Flugzeug. Mhm. Damit wird versucht, die Passagiere schon dabei zu unterstützen, dass sie sich der neuen Zeitzone anpassen können. Also bevor sie dort ankommen, wird schon versucht, dass sie in diese Richtung gepusht werden.
Und wie kann ich mit meiner Ernährung dem Jetlag entgegenwirken? Also ich habe mal gelesen, krieg's aber nicht mehr zusammen, in welche Richtung ich kohlenhydratreich und in welche Richtung ich proteinreich essen soll.
Ja, also das Essen kann unterstützen, aber wirklich das Licht ist der größte Zeitgeber. Das muss man immer im Hinterkopf halten. Aber die Ernährung gehört zu diesem Gesamtpaket an, was ich vorhin gesagt habe, dass man sagt, wenn man sich anpasst, dann bitte vollständig. Und dann kann eine Ernährung das einfach unterstützen. Und es ist so, dass eiweißhaltige Nahrungsmittel einen länger wach halten. Das heißt, Proteine zu sich nehmen, wenn man in Richtung Westen fliegt, Also vielleicht auch an Bord das zu sich zu nehmen, um zu sagen, ich halte länger durch. Auf diesem Flug kann positiv sein, also Fisch, Fleisch, Milchprodukte dort zu essen. Hingegen Kohlenhydrate sind oftmals ermüdend. Die wirken ermüdend auf den Körper. Das heißt, wenn ich früher schlafen gehen möchte, dann lohnt es sich vielleicht mal so einen Riesenpott Nudeln, Kartoffeln, Reis zu sich zu nehmen, um schneller sozusagen in den Schlaf zu finden oder das zu unterstützen. Und dann auch wirklich Licht zu meiden, was diese Blauanteile hat, sondern eher Rotanteile. Und das kann insgesamt das fördern, dass wir uns besser anpassen an die neue Zeitzone.
Hast du mal Melatonin ausprobiert?
Nein, ich habe noch nicht Melatonin, beziehungsweise als ich mal im Urlaub war, habe ich das ausprobiert. Bei mir wirkt es nicht, sondern bei mir wirkt es eher so ein bisschen kontraproduktiv in dem Sinne. Also Melatonin kann ja auch Nebenwirkungen haben, wenn man das einfach zu stark nimmt. Und dann habe ich gesagt, das ist kein Mittel, was ich sowieso, wenn ich fliege, ist das sowieso ausgeschlossen. Aber auch in der Freizeit für mich, was ich nicht nehme. Und es ist tatsächlich auch so, da ist mein Doktorvater aus Berlin auch sehr klar, dass er sagt, das ist einfach ein sehr schwaches Hilfsmittel, weil man guten 90%, er spricht sogar von 99, aber sagen wir mal, bei guten 90% der Menschen, die haben einen, sag ich mal, normalen Melatoninverlauf, einen Melatoninspiegel, und da hilft diese zusätzliche Gabe von Melatonin eigentlich nicht. Das heißt, er spricht sogar davon, das ist wie so ein bisschen Geld aus dem Fenster werfen. Bisschen eine Ausnahme. Wenn man sagt, dass man, wenn man über 55 ungefähr ist, dass der normale Melatoninspiegel absinkt. Und da kann es tatsächlich wirksam sein, wenn man sich das zusätzlich hinzuführt. Aber gerade wenn man es in Form von einer Jetlag-Behandlung, kann man nicht sagen, aber um seinen Schlafrhythmus anzupassen nimmt, muss man genauso aufpassen wie mit dem Licht. Da muss ich schon überlegen, wann man das einnimmt, ne? Also vor dieser Körperkerntemperatur Minimum oder danach. Weil sonst bewirke ich das Identische, dass ich meinen Körper diesmal in Form eines Hormons in die andere Richtung pushe. Also das ist nicht ganz trivial. Deswegen sollte man dort ein bisschen mit Bedacht auf jeden Fall vorgehen.
Also ich habe einen Kollegen, der nimmt das regelmäßig ein auf Langstreckenreisen. Also vor allem, wenn wir dann dort gelandet sind, und schläft durchgehend die ganze Nacht durch, während ich nachts um 3 Uhr wach werde. Bei mir funktioniert es auch nicht. Also ich habe es probiert und auch wieder sein lassen.
Ja, wie gesagt, also rein physiologisch sollte es eigentlich bei nicht so vielen Menschen funktionieren. Da gibt es aber, da müssen noch einige Studien kommen in dem Sinne. Aber vielleicht ist es auch ein bisschen Placebo. Mhm. Dass man sagt, ja, dann das unterstützt mich. Und dann ist ja auch okay, dann sollen die Menschen das auch einfach nehmen und sagen, ja, mir hilft es. Aber man soll sich auch immer, wenn man etwas einnimmt in seinen Körper, über die Nebenwirkung bewusst sein und was es einfach auch mit einem machen kann. Da bin ich immer sehr dafür.
Ja. Hast du Erfahrung gemacht mit Sport nach der Landung, wie sich das auswirkt? Oder ist es auch hauptsächlich aufs Licht wieder zurückzuführen?
Es hat verschiedene Zusammenhänge. Also erstmal, Sport ist gut. Fitness, Ernährung und Schlaf sind sozusagen eigentlich der Dreiklang, auf den man achten sollte, wo der Schlaf meist immer so ein bisschen hinten runterbekommt, gerade in unserer 24-Stunden-Gesellschaft. Aber eigentlich ist es sehr wichtig. Das heißt, auch Sport zu treiben ist wichtig, um sich in seinem Körper, aber auch in seinem zirkadianen Rhythmus wohlzufühlen. Man sollte aber gucken, dass man das nicht zu spät abends macht, weil dann kann sich diese Einschlafzeit verschieben, weil dieses Alerting-Signal, was wir haben, dieses Wachheitssignal, sich einfach dadurch dann so ein bisschen erhöht. Und man muss, wenn man in die neue Zeitzone einfach kommt, gucken, wann man Sport macht. Man sagt ja, dass es so am Nachmittag unsere körperliche Leistungsfähigkeit eigentlich steigt, wo unsere geistige so ein bisschen abnimmt. Dann sollte man sich ganz einfach fragen, wenn man nach Osten geflogen ist und in Japan ist, dort vielleicht schon zeitmäßig ganz gut geschlafen hat, aber aufsteht und der Körper ist noch so 3 Uhr morgens, dann wird der Körper einfach eine physische Leistungsfähigkeit nicht haben, wie wenn wir morgens um 9 oder um 10 in unserer Home-Zeitzone uns aufs Laufband stellen. Und da muss man einfach seine Anforderungen an seinen Körper auch einfach mal runterschrauben. Und realistisch einschätzen. Und da in die Überkompensation zu gehen, kann, glaube ich, eher das Negative bewirken. Dass wir unseren Körper noch mehr stressen, weil er sowieso schon gestresst ist. Und das merke ich oft, wenn ich auch mit Menschen darüber Jetlag rede oder generell in meiner anderen Tätigkeit, der, wie gesagt, dieser Druck, dieses 24 Stunden, wir müssen leisten, dass der Körper und dass wir auch Leistungsgrenzen haben, versucht wird wegzuschieben oder gesagt zu werden, ja, das kann ich ja übergehen, aber das wird sich über die Zeit, und das zeigen auch Studien, kann sich das in dem Sinne rächen oder negative Konsequenzen haben, die folgen können. Ja.
Ja, das stimmt. Regeneration wird oft unterschätzt.
Definitiv.
Aufs eigene Erfahrung sagen. ich muss mich immer wieder daran erinnern, dass auch Regeneration wichtig ist.
Ja.
Zuletzt, welche drei Tipps gibst du unseren Hörern mit, wie sie am besten mit Jetlag umgehen können?
Wie könnt ihr am besten mit Jetlag umgehen? Fragt euch zunächst einmal, was für eine Reise ihr macht. Ist es eine Reise, die kurz ist? Ist es eine Reise, die länger ist? Und fragt euch, ob ihr euch anpassen möchtet oder nicht. Ob das wichtig ist. Und gerade wenn man im beruflichen Umfeld, so wie du auch reist, hat, ich weiß, dass es nicht so einfach ist, aber sich auch einfach dort mal zu fragen, wann habe ich meine Meetings und kann ich vielleicht versuchen, die Meetingzeiten auch zu verändern, in denen ich bin, wo ich auch Entscheidungen treffen muss, dort einfach so ein bisschen auf seinen Körper zu hören. Also das ist das eine, will ich mich umstellen und wenn, mache ich es konsequent mit dem, was ich tue. Das andere ist, wann suche ich wirklich Licht? Also sich da einfach mal auch im Vorhinein Gedanken drüber zu machen. Und das dritte ist, dem Schlaf mehr Aufmerksamkeit geben und dort aber gelassen bleiben. Also man sagt ja, so 2 Nächte die Woche kann man ausgleichen, beziehungsweise kann man nachholen. Dann, man sagt immer bei normaler 7-Tage-Woche am Wochenende, jetzt nicht über Monate, das schafft man dann nicht, aber so ein bisschen Gelassenheit aufzubauen, aber dem Schlaf auch mehr Aufmerksamkeit zu schenken. Das sind so diese drei Dinge, die ich gerne mitgebe oder mitgeben möchte, weil das manchmal doch wieder hinunterfällt heute.
Und wahrscheinlich auch Alkohol vermeiden.
Ja, zumindest reduzieren. Ne? Also, dass jeder mal ein Glas Wein trinkt oder so etwas, das ist, der Genuss darf ja auch im Leben dabei sein.
Unbedingt.
Aber es ist alles in Maßen. Mhm. Das ist das, was man sich Gedanken machen sollte, wenn man bewusst mit seinem Körper umgeht. Und ich glaube, das ist bei Jetlag, bei Schlaf insgesamt einfach das Thema. Mehr Bewusstsein aufbauen.
Absolut. Ja. Tanja, vielen Dank für den spannenden Austausch. Wieder was gelernt. Und ich hoffe, dass wir uns bald wiedersehen.
Danke. Vielen Dank. Danke. Tschüss, Hadi.
Tschüss.
Die Fakten der Folge.
Wir haben über den Druck im Flugzeug gelernt, dass die Kabine normalerweise auf 6000 Fuß eingestellt ist, was etwa 2 Kilometer Höhe entspricht, um den Differenzdruck zwischen innen und außen zu managen. Druckunterschiede können das Trommelfell beeinflussen, was zu Ohrendruck führt. Tipps dagegen sind Schlucken, Kaugummi kauen, Gehen und das Valsalva-Manöver. 2/3 der Menschen leiden unter Jetlag, 1/3 nur wenig oder nur kurz. Die Symptome? Schlafprobleme, Reizbarkeit und nächtlicher Harndrang. Der innere Rhythmus des Menschen ist etwas länger als 24 Stunden, ca. 24,2 Stunden, und wird täglich durch Licht synchronisiert. Was wir gegen Jetlag tun können? Den West-Ost-Unterschied beachten. Das bedeutet, das Reisen nach Westen, Face Delay, fällt leichter als nach Osten, Face Advance. Bei kurzen Aufenthalten solltet ihr daher versuchen, in der Zeitzone zu bleiben. Bei längeren Aufenthalten solltet ihr euch konsequent anpassen. Also was Essen, Licht und den Schlafrhythmus angeht. Licht ist der stärkste Zeitgeber. Wenn ihr also schnell in die Zeitzone kommen wollt, dann setzt euch gleich morgens der Sonne aus, da sie unseren Wach-Schlaf-Rhythmus am stärksten beeinflusst. Wenn ihr in eurer Zeitzone bleiben wollt, dann achtet auf maximale Verdunklung im Schlafzimmer und versucht, zu eurer gewohnten Uhrzeit zu schlafen. Das war die 32. Folge von Mission Gesundheit. Vielen Dank, dass ihr auch heute wieder Teil meiner spannenden Reise durch die Welt der Medizin geworden seid. Ich hoffe, dass ihr wertvolle Einblicke und Inspirationen aus unserer heutigen Diskussion mitnehmen konntet. Abonniert uns gerne, um auch in Zukunft keine Episode zu verpassen. Und schreibt uns an podcast@ceramtech.de. Was habt ihr für Fragen? Was wolltet ihr schon immer einmal wissen? Ich bin gespannt auf eure Gedanken.
Hardys Random Reminder.
Random Reminder: elektrische Zahnbürsten für eine bessere Zahnpflege. Elektrische Zahnbürsten sind in den letzten Jahren immer beliebter geworden und das aus gutem Grund. Studien zeigen, dass sie deutlich effektiver bei der Entfernung von Plaques sind als herkömmliche Handzahnbürsten. Dies liegt vor allem an den gleichmäßigen und schnellen Bewegungen, die elektrische Zahnbürsten bieten. Modelle mit rotierend oszillierenden Bürstenköpfen sind besonders effizient und erreichen selbst schwer zugängliche Stellen im Mund wie die hinteren Backenzähne besser. Darüber hinaus fördern elektrische Zahnbürsten bessere Putzgewohnheiten. Moderne Geräte sind oft mit Apps verbunden, die Feedback zur Putztechnik und Häufigkeit geben, wodurch Nutzer motiviert werden, ihre Mundhygiene zu verbessern. Die kreisförmige Bewegung verhindert freigelegte Zahnhälse, die sehr schmerzhaft sein können und häufig durch starkes Schrubben mit konventionellen Zahnbürsten entstehen. Viele elektrische Zahnbürsten bieten auch verschiedene Reinigungsmodi, die auf individuelle Bedürfnisse abgestimmt werden können, wie zum Beispiel für empfindliche Zähne, Zahnfleischpflege oder Zahnaufhellung. Elektrische Zahnbürsten müssen nicht gleich teuer sein. Es gibt hier aber auch Qualitätsunterschiede, sodass ihr euch am besten online darüber kurz informiert. Also mein Random Reminder in dieser Woche: elektrische Zahnbürsten für eine bessere Zahnpflege. Bis zum nächsten Mal, bleibt gesund und neugierig.
Das war Mission Gesundheit. Am Puls des medizinischen Fortschritts mit Dr. Hadi Saleh. Eine Produktion von Cerantec, einer der weltweit führenden Medizintechnik-Plattformen. Sie haben eine Frage an Dr. Hadi Saleh? Schreiben Sie uns an podcast@cerantec.de.